Ja, herzlich willkommen wieder auf Audio-CD.at und zum Zertifikateplausch Österreich für Februar 2023. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts, Beirat des Zertifikateforum Austria und liefere gerne monatlichen Brancheninput. Dies in Kooperation mit dem Zertifikateforum Austria, Raiffeisen Zertifikate, Erste Group und BNP Paribas. Entsprechend durch das stets am monatlichen Verfallstag für Optionen und Futures und das Geschäft an der Eurex wird diesmal auch Thema sein. Zu Beginn werde ich den Zertifikate-Jahresauftakt, der am 1. Februar in der Wiener Börse stattgefunden hat, zusammenfassen und dann begrüße ich zwei Gäste. Zum einen Karin Lehnhardt, sie ist ESG-Expertin bei der Erste Group und Leiterin des Arbeitskreises Recht und Compliance im Zertifikateforum Austria. Und dann Ronald Nemetz, er ist Head of Equity Trading und Structuring bei der Erste Group. Da gibt es einen Bezug zur vorigen Folge und ja, diesmal gibt es einen Schwerpunkt von Erste Group, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gut, zum Zertifikate-Jahresauftakt. Der hat, wie gesagt, am 1. Februar stattgefunden, Säulenhalle Wiener Börse, randvoll, super besucht. Und da gab es zunächst einmal eine Zusammenfassung zum Jahr 2022. Und da hat der österreichische Zertifikatemarkt durchaus auch seine Stabilität unter Beweis stellen können. Es wurden 3,6 Milliarden Euro in Zertifikaten umgesetzt, also eine ganz starke Zahl. Und die Privatanleger aus Österreich haben zum Jahresende 13,7 Milliarden Euro in Zertifikaten investiert gehabt. Und das Ganze trotz der negativen Tendenzen an den Aktienmärkten hat es in allen Monaten Netto-Mittelzuwächse gegeben. Also man hat sich offenbar gescheit positioniert in tieferen Phasen, was das Kursniveau betrifft. Das Zinsniveau ist ja dann später spannender geworden und da kommen wir dann noch dazu in dieser Folge. Es sind auf jeden Fall jetzt wieder Produkte mit vollem Kapitalschutz möglich. Und der Frank Weingart, Vorstandsvorsitzender vom Zertifikateforum Austria, hat das alles in der Säulenhalle präsentiert. Und er hat auch den Mehrwert von Zertifikaten für die mittel- bis langfristige Veranlagung und die Vorsorge hervorgehoben. Es ist die klassische Geschichte, mit Zertifikaten ist es möglich, Renditen über der Inflationsrate zu erzielen. Man kann sich absichern, man kann das Portfolio damit einfach optimieren. Abgesehen davon ist es mit den Zertifikaten auch möglich, abgesichert in Zukunftsthemen, Wasserstoff zum Beispiel, neue Technologien für Pharma, Energieeffizienz zu investieren, sagt der Frank. Und noch was sagt der Frank, nämlich dass steuerlich eine Entlastung für Vorsorgelösungen, die in Wertpapiere wie zum Beispiel Zertifikate getätigt werden, sehr, sehr spannend und notwendig werden. Denn das ist erforderlich, um die Anreize für eine Stärkung der dritten Säule zu schaffen. Das Budget allein wird das aufgrund der steigenden Pensionslasten, Stichwort Demografie und Co., nicht mehr bewältigen können, sagt der Frank. Und das wird man schon in naher Zukunft nicht mehr bewältigen können, so der Nachtrag. Dann hat es wieder Volkswirtschaftliches gegeben, ein nettes, spaßiges Battle zwischen dem Günther Täuber von der Raiffeisenbank International AG und der Monika Rosen von der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft. Gut, und eben bei diesem Zertifikate-Jahresauftakt habe ich auch Karin Lehnhardt, eben die ESG-Expertin bei der Erste Group und die Leiterin des Arbeitskreises Recht und Compliance im Zertifikate-Forum angequatscht und sie dann zum Börse-People-Podcast eingeladen. Werde ich dann verlinken, die Ausstrahlung liegt erst in der Zukunft, ich werde es dann nachträglich bei dieser Folge verlinken. Aber hört mal rein, was die Karin so zum Arbeitskreis im Zertifikateforum Austria zu sagen hat.
Und seit 2019 bist du auch beim ZFA für die Leitung des Arbeitskreises Recht und Compliance zuständig. Das, denke ich, ist auch die Tangente immer zu diesem Zertifikate-Jahresauftakt, wo man dich findet. Was sind da so die Aufgabenstellungen aktuell? Ist ja immer ein Riesenthema, die Heike Abter, die EUSIPA-Präsidentin ist ja da. Auch europäisch sehr vernetzt, ja.
Genau. Und ich glaube, das ist auch der große Vorteil oder der große Benefit vom Zertifikateforum. Einerseits, wir treffen uns in regelmäßigen Abständen, also zumindest 3 bis 4 Mal im Jahr, um uns über regulatorische Änderungen auszutauschen. Es ist mittlerweile durch die ganzen, ich sage jetzt einmal, es tut sich sehr viel am regulatorischen Markt und teilweise nicht oft in der Qualität, wie wir es uns wünschen würden. Das heißt, wir haben sehr viel Interpretationsspielraum. Wir haben oft, also wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren beim Kapitalmarktprospekt, bei der Richtlinie ein großes Thema, Verständigung der Anleger binnen einem Tages, was faktisch absolut nicht möglich war. Und bei solchen Themen dann versuchen wir halt wirklich zu diskutieren und uns auszutauschen, wie gehen wir vor, welche Möglichkeiten haben wir, um dann gemeinsam als Zertifikateforum zum Beispiel an die FMA heranzutreten und mit der FMA oder mit anderen Aufsichtsbehörden zu diskutieren, ob dann zum Beispiel die praktische Umsetzung oder die Interpretation, wie wir es vorsehen, auch tatsächlich auch für sie akzeptabel ist oder nicht. Also da geht es mehr so um ein Networken und um einen Austausch, gemeinsamer Auftritt gegenüber Aufsichtsbehörden und natürlich auch die Verlinkung auf europäischer Ebene mit der OSIPA da in den ganzen Konsultations- und Gesetzgebungsverfahren.
Jetzt ist ja die Heike jemand, die immer wieder gesagt hat, dass bei der Regulatorik übers Ziel geschossen ist. Also wurde das, siehst du das als Rechtsexpertin auch so?
Schwierig. Frage, ja. Das ist echt schwierig zu sagen. In manchen Punkten ja.
Ja.
Also ich glaube, in manchen Punkten verbeißen sie sich manchmal. Also ich sage jetzt einmal Beispiel, weil ich vorhin auch die App-Anbieter und die Provider angesprochen habe. Es ist also große Diskussion mit Robin Hood.
Mhm. Klar, die ganzen Neo-Broker und so weiter.
Die Neo-Broker etc., die ihre Apps wirklich so aufsetzen, dass es ein bisschen so Gamification-Faktor hat. Also wo dann vielleicht gerade die Jugendlichen mit zwei Klicks in hochriskante Titel veranlagen können, vielleicht auch gar nicht wissen, was das auch bedeutet. Weil es halt wirklich sehr auf Gamification ausgelegt ist und eben nicht auf ordnungsgemäße Aufklärung etc. etc. Und aufgrund dieser Entwicklungen, die eigentlich mit uns im Finanzmarkt überhaupt nichts zu tun haben, kommen dann immer wieder dann regulatorische Maßnahmen, die aber nur uns treffen, weil die Provider natürlich nicht vom Anwendungsbereich mit umfasst sind. Und da sage ich, in den Bereichen, da wird dann oft über das Ziel hinausgeschossen. Es wird auch teilweise, was Informationsbedarf wird, gegenüber dem Kunden über das Ziel hinausgeschossen, weil wir auch im täglichen Doing oder im Umgang mit dem Kunden merken, die Kunden sind heillos überfordert an diesem Informationsvolumen, das sie mittlerweile von uns bekommen. Andererseits hat aber auch vieles natürlich seine Berechtigung. Also das muss man natürlich auch dazu sagen.
Jetzt bist du eine Mitarbeiterin der Erste Group, eine Managerin der Erste Group und das Forum besteht ja aus einem österreichischen Interesse auch, besteht aus vier Mitgliedern. Mhm. Du bist da quasi die ESG-Verantwortliche, die auch mit anderen Verbänden, DDV ist ja sehr stark, auch in Deutschland, spricht für alle Banken, nehme ich an, oder?
Genau. Ja. Also im Zertifikateforum sind ja noch die anderen Emittenten in Österreich vorhanden, wie Raiffeisen Sektorbank Austria, Vontobel.
Ja.
Und da ist es halt natürlich ganz wichtig, dass wir jetzt eine gemeinsame Position finden. Also das ist wirklich die österreichische Position vom österreichischen Markt. Wir tauschen uns sehr oft mit dem DDV aus, weil wir wissen, der deutsche Markt ist meistens der Vorbild auch dann für den österreichischen Markt und dann auf europäischer Ebene dann über die OSIPA in diesen Arbeitsgruppen.
Jetzt sind ja vor allem die beiden österreichischen Emittenten auch sehr stark in Osteuropa unterwegs und du hast im Vorgespräch auch gesagt, in der Erste Group gibt es natürlich auch starke Aufgaben für dich in Richtung ESG und Osteuropa. Wie sieht das da im Zertifikatebereich aus? Wird da in jedem Land auch ein bisschen eine andere Regelung sein und ein bisschen Goldplating oder was auch immer? Ist das auch stark Richtung Osteuropa orientiert?
Ja, also stark würde ich jetzt nicht sagen, aber das, wo wir uns halt bemühen, natürlich, wenn wir auch in Osteuropa einen Auftritt haben, wenn es da, also da auch die Interessen mitzuvertreten und mitzunehmen natürlich, vor allem im Hinblick auch Richtung OSIPA. Also da sind wir natürlich schon bemüht, dass wir sagen, wir schauen, dass wir wirklich den gesamten Markt abdecken.
Danke, liebe Karin, auf jeden Fall. Es ist so, ich habe es im Interview, habe ich gerade gehört, habe ich gesagt, ESG-Expertin ist sie natürlich. Ich glaube, beim Zertifikateforum ist die Rolle Recht und Compliance natürlich der Arbeitskreis. Aber ich glaube, es ist ein wesentliches Thema, wie das Ganze auch international vernetzt ist. Und der Ronald Nemeth, Ihr Kollege von der Erste Group, den haben wir ja schon in der Vorwoche irgendwie ins Spiel gebracht, in der vorigen Ausgabe, vor einem Monat konkret.
Dann war von der Erste Bank... Wer war das? Das war nicht der...
Thomas Schaufler?
Nein, noch am der Vorgänger, noch nicht, der Vorgänger war das.
Ja. Wer war am Anfang? Warte mal. Das war der Markus Kaller auch nicht. Der Bedram war dann eine Zeit lang da, der war aber auch bei ABN AMRO genau. zu der Zeit.
Wer Nein, das war ist eine gute André Frage.
Albrecht
am Anfang. Ich kann mich ans Gesicht erinnern, meinen Namen das sollte man nicht
sagen. Wer war ganz am sagen. Anfang bei der ersten? Das ist spannend.
Das wäre jetzt ein Zertifikate-Forum-Quiz.
Mach mein Quiz, genau. Na gut. Und hier die Auflösung dann vom Quiz, ich habe sie anmoderiert, das ist der Ronald Nemetz. Ja, um Gottes Willen, war das ein Schaufler oder was auch immer oder Dings. Nein, das warst du. Und ich habe dich irgendwie immer so sehr in die Market Maker und Händlerschiene getan, dass ich das verdrängt habe, dass du auch im Zertifikateforum Austria im Vorstand warst, und zwar von 2006 bis 2008. Und jetzt bin ich schon wieder ruhig und bitte dich, wieso hat die erste damals dich entsandt? Was war deine Rolle im Zertifikategeschäft damals im Institut?
Ja, also wie ich 2004 zur Erste Bank gewechselt bin, hatten wir in der ersten Anbindung an Xetra Wien, Xetra Frankfurt und die damalige Ötop. Das war die Vorgeschichte zur Eurex.
Ja.
Und wir haben dann langsam angefangen, unseren Vertriebskanal zu erweitern. Wir haben dann die direkte Börseanbindung auch an die Eurex gewählt, auch an die Euwax, das ist die Stuttgarter Börse, genau. Wo sehr, sehr viele Zertifikate gehandelt werden, die größte Zertifikatebörse in Deutschland. Und ja, damit ergab sich das gut, dass eines Tages mich, ich glaube, der Fritz Strobel von der ÖFAG angerufen hat und gemeint hat, du musst unbedingt an Bord sein, wir machen jetzt einen Zertifikateforum Österreich und wir brauchen die erste auch mit dabei. War super, die 3 Jahre waren sehr gut, aber wie du richtig schon erwähnt hast, gut, dass du mich in die Händlerecke stellst und nicht in die Sales-Ecke. Also wir hatten einige nette Termine, wo es dann um farbliche Abstimmungen der Homepage gegangen ist, wo ich natürlich aus meiner Händlersicht ja nicht ganz passend war, aber es waren trotzdem sehr, sehr gute Jahre und vor allem auch fürs Zertifikategeschäft in Österreich war sehr wichtig, auch einen Verband zu haben, ja, so wie es die Deutschen schon einige Jahre davor hatten, auf breiter Ebene das Thema der Zertifikate in der Öffentlichkeit, aber auch bei Journalisten kundzutun, die Vor- und die Nachteile von Zertifikate dementsprechend auch zu erklären.
So war das damals. Und wenn ich den Ronald schon zu Gast gehabt habe, da gibt es schon eine Börse-People-Folge, die ich dann in den Shownotes verlinken werde, haben wir natürlich auch die Gelegenheit genutzt, also Head of Structuring, der erste Group, dass wir da sowohl über Optionen, die Eurex, die Ötop, ja, als auch über, wie man eigentlich ein Zertifikat in der erste Group bastelt, was da so die Prozesse sind und die Ideenfindungen und die Umsetzungen, mit dem Ronald gesprochen. Und das kommt jetzt. Du hast im Gespräch jetzt schon erwähnt, dass du die Ausbildung gemacht hast, nicht nur für den Kassamarkt, sondern auch für den Terminmarkt. Die Ötop hast du erwähnt, die ist in Österreich jetzt nicht mehr im Angebot, schon seit 10 Jahren circa jetzt mal, und ist im Geschäft der Eurex dabei. Und wenn jetzt an der Eurex ein österreichbezogenes Volumen passiert, ist das auch ein Job für dich?
Ja, definitiv ist in meiner Gruppe ein Job. Man kann sich das so vorstellen, es gibt Angebot und Nachfrage für Futures und Optionen. Futures auf den ATX und Optionen meist auf Single-Stock-Ebene. Und natürlich sind wir auch eine Adresse, die von den globalen Brokern gefragt wird, ob wir Interesse haben, Kundenbedarf, den es in London gibt, zu bedienen. Sprich, es sucht jemand 1000 Kontrakte von einer Option auf die OMV und dann fragen die Broker halt im Markt, zu welchem Preis wir die Option verkaufen würden.
Und ihr macht auch den Hedge mit Aktien und so weiter. Das ist klassisches Geschäft eigentlich.
Ja, genau. Also auf der Optionsseite geht es jetzt nicht primär um den Preis, sondern eigentlich um die Volatilität.
Ja.
Das heißt, du schaust dir an, wie hoch ist die implizite Volatilität, die du mit dem Trade kaufen oder verkaufen würdest. Hast natürlich im Hinterkopf, was gibt's für eine realisierte Volatilität der Vergangenheit, was schätzt du als implizite Volatilität in der Zukunft und je nachdem, wie du die Volatilität einschätzt, kaufst du eine günstige Volatilität oder verkaufst eine teure Volatilität.
Spannend, spannend. Ich gebe zu, ich habe in den ersten Jahren nach Abwandern des Ötops-Geschäfts an die Eurex noch ein bisschen hingeschaut. Das ist dann immer weniger geworden vom Volumen her, dann habe ich gar nicht mehr hingeschaut. Tut sich da überhaupt noch was? Beziehungsweise wie ist das in der Zeitreihe jetzt in den Shaky-Börsen 2020 oder 2022? Hat sich da mehr getan kontraktseitig? Ich habe es überhaupt keine Ahnung, bin völlig blank.
man kann es, glaube ich, teilen. Auf der Retail-Seite ist das Geschäft deutlich zurückgegangen. Ja. Hängt auch damit zusammen, dass die wenigsten Banken nach MiFID aktiv anbieten, dass jemand an der Eurex handeln kann.
Da so, geht's Margin-Themen
und so weiter. Margin-Themen, richtig. Ja. Ja. Also Retail ist leider, sage ich mal, fast nicht vorhanden.
Ja.
Auf der Insti-Seite, auf der Institutional-Seite gibt es immer wieder Anfragen. Ja. Mhm. Die sind natürlich dann dementsprechend deutlich größer im Volumen als die Retail-Size. Ja. Mhm. Sind aber dann sehr ausgewählt, was Underlyings anbelangt. Also man kann jetzt nicht sagen, alle ATX20-Titel haben dieselbe Nachfrage nach Optionalität. Ja. Das richtet sich natürlich einerseits aufgrund der Marktkapitalisierung. Je größer die Marktkapitalisierung, umso wichtiger ist der Optionsmarkt auch als Hedge-Instrument für Fonds oder institutionelle Anleger. Und manchmal, so wie es in Wien ja auch üblich ist, werden halt Themen gespielt. Ja? Ja. Aber das weißt du, glaube ich, besser als ich.
Naja, also ich bin total dankbar, dass ich in dem Podcast jetzt so viel aktuell wieder nachholen kann von dem, was ich eigentlich säumig war, weil der Kontakt zu Eurex ist auch journalistisch nicht so leicht gewesen, sage ich jetzt mal, wie das an der ÖTOP natürlich der Fall war, die man von Start 1991 bis Ende, glaube ich, 2013 oder 2014 einfach auch beobachtet haben. Ich möchte einen Teil in unseres Gesprächs jetzt, lieber Ronald, auch für den Zertifikate-Podcast nutzen und die Chance nutzen. Du hast gesagt, du bist ein Zertifikate-Mensch, aber nicht im Sales. Und jetzt interessiert mich, wie das so typischerweise in einer Großbank wie der Erste Group abläuft. Ich kenne das Team natürlich vom Uwe Kohler, den haben wir heute gesehen, denn wir sprechen heute am 1. Februar, senden am 13. Februar, aber am 1. Februar war der Zertifikate-Jahresauftakt. Da waren die ganzen strukturierten Experten dort, wenn ich es jetzt mal so sagen darf, der Uwe war auch dort. Wie läuft das in der ersten ab? Was ist deine Rolle? Was ist dann seine Rolle? Wer hat die Ideen dazu? Wer macht was? Mhm.
Ja, also wie du vorher erwähnt hast, angefangen hat es 2006, wo ich für 3 Jahre im Vorstand war. Dann gab es den Thomas Schaufler, der meinen Job übernommen hat.
Jetzt Commerzbank.
Jetzt Commerzbank für den Retail-Bereich verantwortlich. Dann kam der Markus Kaller.
Genau.
Dann gab es auch die Phase von Petram.
Petram Payami, genau.
Richtig. Ja. Und jetzt ist der Uwe Kohler derjenige, der die Erste Group im Zertifikateforum Österreich vertritt. Der Uwe ist bei uns in der Erste Group verantwortlich fürs Retail-Sales. Mhm. Und gemeinsam im Produktmanagement muss man sich vorstellen, es gibt Kundenwünsche auf Laufzeitbezogen, strukturbezogen, die von den beiden Einheiten abgearbeitet, analysiert werden. Die Kollegen kommen dann auf uns zu und fragen, ob wir in der Lage sind, dieses Produkt im nächsten Monat anzubieten für unsere Kunden. Und dann gehen wir ans Werk, dann versuchen wir herauszufinden, was für eine Struktur ist das. Heutzutage musst du natürlich alles im Börseprospekt, im Kapitalmarktprospekt drinnen haben, im Issuing-Prospekt. Und dann gibt's die Möglichkeit, entweder die Struktur komplett selbst in dir selbst als Bank abzuarbeiten, sprich die Optionalität aufs Buch zu nehmen. Oder bei komplexeren Strukturen natürlich hilft man sich dann, wenn man nach London geht und bei den großen Investmentbanken einen Swap und ein Hedge-Geschäft für die Art der Strukturen macht.
Und die Strukturen herzustellen, die für einen Kunden spannend sind, ist wieder toller geworden, weil eben auch die Verwerfungen am Bondmarkt wieder dafür gesorgt haben, dass am Sekundärmarkt Renditen möglich sind. Und auch da bitte ein paar Worte dazu, warum das jetzt wieder leichter geworden ist, auch einen Kapitalschutz darzustellen. Das war ja unmöglicher Zeit lang.
Ja. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt wieder aktuelle Renditen von 3%.
Ja.
Ja, und es gibt ein 3-jährige kapitalgarantiertes Produkt. Mhm. Dann zinst du die 3 Jahre ab auf den heutigen Tag und kommst auf den Zero-Preis, der natürlich umso höher ist, je höher die Rendite am Markt ist.
Ja.
Und man kann sich gut vorstellen, in den vergangenen Jahren, wo die Rendite bei null war
oder negativ,
ist dies nicht möglich. Jetzt haben wir die Chance, wieder attraktive kapitalgarantierte Produkte an den Markt zu bringen, der auch das Payoff wieder attraktiver macht. Mhm. Aber man muss natürlich fairerweise dazu sagen, dass natürlich die Zinslandschaft, aber auch die Inflationslandschaft dementsprechend natürlich auch jetzt nicht zum Vorteil generell von jedem Retail-Investor sind, ja. Und die hohe Inflation selbst, und wir hören das jeden Tag in den Medien, ist natürlich etwas, was sehr herausfordernd ist und die Leute, die Menschheit mit den höheren Energiepreisen, höhere Rohstoffpreise, die Preise an den Tankstellen natürlich, das Geldbörsel wird leerer und leerer. Ja.
Hat man da nicht jeden Tag neue Ideen, die man unbedingt strukturieren will, wenn man so tief drinnen ist? Ich kann mir das so vorstellen, irgendwie, wenn man die Nachrichten hört.
Wir versuchen es so einfach wie möglich zu halten. Ja. Ich sage mal, die einfachsten Produkte, die wir auch jetzt anbieten, sind klassische Bonds. Ja. Es gibt auch kästfreie Bonds, Wohnbauer, Bankanleihen, die auch wieder en vogue sind. Es gibt kapitalgarantierte Produkte mit einer Equity-Komponente. Ja. Und natürlich in unserem Angebot sind auch sogenannte Flow-Produkte wie Bonuszertifikate, Discount-Zertifikate oder dann auch Hebelzertifikate.
Und wir spielen neben der Zinslandschaft und anderen Faktoren auch noch die Volatilität rein, die ja auch sehr, sehr spannend in der Preisgebung bei Zertifikaten ist. Bitte auch da, um diese Windows of Opportunity, die Volatilitäten zu bringen oder auch nicht.
Je höher die Volatilität prinzipiell und in den meisten Strukturen, desto besser ist der Preis für den Kunden in einer Struktur. Aber neben der Volatilität, Christian, gibt es noch Einflussfaktoren wie Dividendenhöhe etc., Zinslandschaft, wie du erwähnt hast. Also es ist nicht eindimensional, es ist mehrdimensional.
Nein, aber mit höherer Volatilität hast du halt mal ein höheres implizites Risiko und so weiter. Und das wird auch abgegolten durch eine spannendere Produktausgestaltung. Es ist ich merke es auch bei vielen Hörerinnen und Hörern oder Lesern und Lesern über die diversen Produkte, dass die da jetzt wieder ein Window of Opportunity erkennen durch die hohe Inflation und die Zinsen, die es kurzfristig wieder gibt. Ich werde jetzt keine Research-Meinung abbringen, was mit der Zinslandschaft passiert, aber es ist wieder deutlich spannender, kann man zusammenfassen, Produkte zu strukturieren als in den vergangenen Jahren.
Ja, du hast recht. Research-Meinung ist der Fritz Mosberg dafür verantwortlich.
Der war auch schon da.
Ja. Die Frage ist mit Ja zu beantworten. Ja, je höher die Zinslandschaft ist, umso einfacher ist es und umso bessere Produkte kann man natürlich am Ende des Tages auch für den Kunden darstellen.
Ja, also mir war wichtig jetzt, also Zertifikate bieten ja natürlich in jede Marktrichtung, für jede Marktmeinung, je nachdem, was man da kauft, Möglichkeiten. Aber das generelle Package hat sich halt wieder attraktiviert in den vergangenen Monaten und Quartalen und insofern wollte ich das auch erwähnt haben. Ja. Gut, das waren Karin Lehnhardt und Ronald Nemetz von der Erste Group mit beiden Plauderlauf-Dinge auch. Mit der Karin bin ich schon gelaufen. Ein leibender Lauf war das und mit Ronald, dass ich es richtig rausbringe. Mit Ronny gehe ich dann laufen, wenn es wärmer ist, hat er gesagt. Und jetzt noch was zu Optionen, denn auch mit dem Jochen Dickinger, er ist der Gründer der Bet at Home gewesen und hat dort auch das Wettbuch verantwortet mit irrsinnig vielen Hedge-Aspekten drinnen auch, habe ich im Börse People Podcast, den ich auch verlinken werde, über Optionen gesprochen. Verstehe. Und die geschriebenen Optionen interessieren mich natürlich als alter Ötop-Mann ganz kurz. Es werden wohl Short-Puts gewesen sein, nehme ich an.
Ja, aber ich sage ganz offen, es sind oder selbst das einmal sowieso, aber es sind sogar oft nackte Call-Optionen genauso dabei gewesen.
Das ist schon heftig, ja.
Aber natürlich kommt es immer dann auf die Position halt drauf an.
Die Size und so weiter, ja. Genau. Und wie es auch ins Gesamtportfolio passt, weil es ist ja auch oft ein Hedge-Faktor drinnen,
so um
eine Prämie zu vereinnahmen.
So
und da kommt wieder das Wettbuch in Wahrheit ins Spiel.
So ist es. So ist es. Das kommt.
Gegenposition.
So ist es, genau. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zuversichtlich bin für einen DAX, dann brauche ich mir kein DAX-Zertifikat und ich will den DAX jetzt langfristig halten, dann brauche ich mir kein DAX-Zertifikat kaufen, das 2% im Jahr kostet, sondern da schreibe ich halt einen DAX-Put und da kriege ich dann sogar oben noch was drauf. Ne? Ja. Und das macht einfach dann mehr Spaß und das kannst du dann jedes Quartal weiterrollen und ja.
Ach, macht mir dieses Gespräch Spaß. Es ist nämlich wichtig, dass du sagst, dass nicht alles, was jetzt der High Risk für sich gesprochen ist, im Gesamtportfolio-Kontext High Risk sein muss, sondern sogar risikominimierend.
Genau, vollkommen richtig, so ist es.
So, das war's für heute fast. Denn ich habe ja gesagt, ich kümmere mich im Sommer ein bisschen um ein Zusammenkommen, um einen Treff für die Zertifikatebranche. Und das hängt ja auch mit diesem Jingle hier zusammen. Denn die Dame, die mit mir gemeinsam nicht wusste, wer quasi der erste Vertreter, der erste Group im Zertifikateforum Austria-Vorstand war, das ist die Brigitte Dudli. Sie war damals die Checkerin im ZFA. Und ja, ihre Tochter ist die Felice de Hauer und die ist Vollblutmusikerin und eben sehr stark da auch unsere Partnerin jetzt, was den Jingle betrifft. Und die wird in Wien ein Konzert geben im Sommer und rundherum werden wir uns da, glaube ich, mal andocken, denn es gibt noch einen sensationellen Bezug. Das Lokal, in dem das stattfinden wird, das heißt Frau Meier. Das wird jetzt vielleicht noch nicht allen was sagen, aber es ist das ehemalige Das Heinz vom ersten Vorstand im Zertifikateforum Austria. Es ist Das Heinz vom Heinz Karasek gewesen und insofern taugt mir die Geschichte natürlich ganz besonders voll. Wir hören uns wieder zum Märzverfall, dann am dritten Freitag im März, dann wird es wieder den Zertifikate-Plausch geben. Ciao von meiner Seite jetzt mal. Ich hoffe, es war wieder einiges dabei und ich spiele jetzt noch den Song von der Felice Auer, der unser Jingle-Song ist, diesmal mit Stimme ein bisschen an. Falls ich es noch nicht gesagt habe, ich liebe diesen Synth-Bass.